Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie heute zur ersten Sendung im Jahr 2022 hier am Radio wieder begrüßen und wünsche Ihnen noch ein erfolgreiches und frohes 2022. Bei mir heute zu Gast ist Frau Schmidt-Niersmann vom BUND. Wenn ich mit den Menschen über den BUND spreche, dann habe ich meistens immer das Problem, dass keiner genau weiß, was ist denn überhaupt der BUND? Sind die das in Berlin? Oder was ist der BUND? Aber ich habe jetzt hier eine kompetente Person, die mir genau erklären kann und vor allen Dingen unseren Hörerinnen und Hörern erklären kann, was der BUND ist oder wer der BUND ist.
Also der BUND ist einer von den mehreren größten Umweltschutzverbänden. Die Abkürzung BUND steht für Bund für Umwelt, Naturschutz, Deutschland. Also ganz einfach erklärt. Und wir sind bundesweit tätig und wir schreiben hier die Stellungnahmen auch zu allen umweltrechtlichen Belangen, wenn irgendwelche Genehmigungsanträge kommen zum Beispiel. Wir machen aber auch viele Aktionen, viele Projekte, die auch mit Artenvielfalt und Naturschutz zu tun haben.
Frau Schmidt-Niersmann, ich gehe mal davon aus, dass wir uns gleich noch wesentlich intensiver über den Umweltschutz unterhalten werden. Und ich denke einfach mal, wir sollten noch mal kurz zurückgehen zum BUND. Denn da gibt es sicherlich noch einige Fragen an Sie, die Bürger gerne beantwortet wüssten. Wie ist der BUND in der breiten Gruppe aufgebaut? Gibt es sogenannte Kreisgruppen? Gibt es Landesgruppen? Wie ist der BUND aufgebaut? Und kann dort jeder Mitglied werden?
Also der BUND ist politisch unabhängig. Er ist parteiübergreifend tätig. Seine Aufgaben sind Schutz der Umwelt und der Natur. Und als solcher wird er dann tätig. Wir stützen uns natürlich gerade jetzt besonders auf die Frage des Klimaschutzes. Also der BUND ist von unten nach oben aufgebaut. Das heißt, es gibt Kreisgruppen und in unserem Kreis gibt es auch Ortsgruppen. Es gibt eine sehr aktive Ortsgruppe Mörs-Neukirchen-Flüen. Die Kreisgruppe ist dann die nächsthöhere Ebene und daran anschließend gibt es dann die Landesebene. Es gibt also einen Landes-BUND. Und es gibt darüber hinaus dann natürlich auch noch den BUND-Bundesvorstand, der dann also alle Aktivitäten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland organisiert.
Da kann also jeder Mitglied werden, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Genau, es kann jeder Mitglied werden, also jede natürliche Person. Bei juristischen Personen, bei Firmen, da prüft man vorher.
Wie komme ich dann am besten mit Ihnen in Kontakt oder mit dem BUND?
Sie können googeln. Oder irgendeine andere Suchmaschine, BUND-Kreisgruppe Wesel eingeben. Und dann werden Sie auf die Homepage des Kreises Wesel, also der Kreisgruppe Wesel geführt. Und von da aus, da gibt es dann eine Möglichkeit, Mitglied werden, anzukreuzen. Und dann kann man das beantragen.
Gibt es beim BUND auch Mitgliedsbeiträge und wie hoch sind die?
Ja, es gibt Mitgliedsbeiträge in Höhe von 5 Euro pro Monat, also 60 Euro im Jahr. Das ist der Mindestmitgliedsbeitrag. Wenn Sie darüber hinaus gerne mehr geben wollen, steht Ihnen das völlig frei.
Ja, dann stelle ich doch mal die Frage, wo ist denn zurzeit der BUND hier am Niederrhein aktiv? Und wie lange ist er schon aktiv?
Also folgendes, der BUND ist schon sehr lange aktiv in Sachen Kiesabbau oder gegen den Kiesabbau und auch in Sachen Salzbergbau. Es ist so, dass wir jedes Mal, wenn ein neues Genehmigungsverfahren anläuft, oder ein neues Raumordnungsverfahren, wie es gerade jetzt passiert, gerade der RVR dabei zu planen, dass wir noch größere Mengen an Kiesabbau hier haben werden. Und wir werden dann gefragt, also jeder der Naturschutzverbände gibt eine Stellungnahme ab. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe da immer erhebliche Bedenken gehabt und das werde ich auch weiterhin haben, denn ich denke, es kann nicht sein, dass der Kiesabbau in dieser Menge erforderlich ist. Es wird immer mit diesem Bedarf begründet. Nur der Bedarf, der richtet sich eigentlich, so wie er dargestellt ist oder wie er berechnet wird, ausschließlich danach, was die Kiesindustrie möchte. Und das ist natürlich sehr bedenklich. Das Gleiche gilt für den Salzbergbau. Auch da ist es so, dass die Firmen, die hier Salzbergbau betreiben, sagen, das ist eine Salzlagerstätte und die müssen wir erkunden und ausbeuten. Das ist unser Ziel. Das ist Bergrecht. Und Bergrecht ist dann schon mal noch mal eine Klasse mehr. Und nach Bergrecht beantragen Sie das dann auch. Und da ist die Genehmigungsbehörde, die Bezirksregierung Arnsberg. Und die sagen immer, es gibt keine Möglichkeit, das nach Bergrecht zu verhindern. Ich bin aber der Auffassung, dass man die verschiedenen Schutzgüter, die ich immer prüfe, dass man die auch weiterhin einzuhalten hat. Und auch das Bergrecht ist nicht mehr so heutzutage, dass man da sagen kann, dass alles andere damit obsolet wird. Und deswegen denke ich, muss man da auch langfristig auch gesetzgeberisch tätig werden, damit diese Ausuferungen, die es da jetzt gibt, dass die verhindert werden.
Ja, Sie sagten gerade, dass der Bund zu allen Genehmigungsverfahren, die die Umwelt bzw. Eingriffe in die Umwelt erforderlich machen, Stellungnahmen abgeben darf. Und welchen Einfluss haben die Stellungnahmen des Bundes bei den Behörden?
Da muss ich sehr diplomatisch sagen, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie politisch interessant eine bestimmte Maßnahme ist, wie sehr die Politik vor Ort damit davon begeistert ist, dass etwas gemacht wird. Und man muss aber mal sagen, dass der Kreis Wesel ein Hotspot an Umweltschweinereien ist. Es ist nicht nur der Kiesabbau und der Salzbergbau. Wir haben auch eine Unmenge an Deponien. Wir haben Müllverbrennungsanlagen. Die kommen dann beispielsweise in Dienstlaken unter dem sehr euphemistischen Begriff Dienstlaken Heizenergiezentrum raus. Aber da wird Holz, belastetes Holz verbrannt mitten in der Stadt. Und da die Wärme, die dadurch erzeugt wird, wird in das Fernwärmenetz gespeist. Das ist aber nach wie vor für mich ein größerer Umweltskandal. Und wir haben Stellungnahmen abgegeben und dagegen, aber die Politik war sehr begeistert davon. Es war völlig egal, wie viele LKWs durch die Stadt fahren. Es war völlig egal, ob es da beim Aufheizen dieses Kraftwerks, beim Bestücken des Kraftwerks, dass dann die Filteranlagen, die da eingebaut sind, übergangen werden und dass dann sozusagen mit diesem Bypass dann Dioxide und Furane in die Luft gejagt werden. Das ist völlig egal gewesen, da hat die Politik sich nicht für interessiert. Aber nichtsdestotrotz habe ich das in meine Stellungnahme geschrieben. Und ja, ich hoffe, dass die Nebenbestimmungen bei der Betriebsgenehmigung so sind, dass man dann tatsächlich zumindest verschärfte Regelungen hat in diesem Falle.
Wie man also gerade erfahren konnte, ist der BUND in vielen Dingen hier am Niederrhein aktiv. Aber kommen wir mal zurück zum Salzbergbau. Auch da haben natürlich die Menschen hier gerade durch den Salzbergbau einiges erfahren müssen in den letzten 100 Jahren. Und sie haben natürlich Befürchtungen, dass durch die Ausweitung des Salzbergbaus hier auch weiterhin ihre persönlichen Dinge, aber auch natürlich ihre Gesundheit und alles darüber hinaus geschädigt wird. Wie kann uns da der BUND helfen?
Ich werde in meinen Stellungnahmen immer ansprechen, welche Belastungen da auf die Menschen zukommen. Es gibt Schutzgüter, die ich zu prüfen habe. Und diese Schutzgüter sind die Flora, die Fauna, Wasser, Luft, aber auch die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die die Menschen haben. Ich weiß es noch nicht. Ich habe die Unterlagen ja noch nicht vorliegen. Aber all diese Sachen werde ich prüfen. Es gibt dazu meistens Gutachter, die schon von der Bezirksregierung angefordert wurden, die mit den Antragsunterlagen vorgelegt werden müssen. Und da muss man einfach gucken, wie die Gutachter zu welchen Ergebnissen kommen. Man muss die Plausibilität prüfen der Gutachten und man muss gucken, wie denn tatsächlich die Auswirkungen sind. Und meistens ist angreifbar, was Gutachter sagen, entweder weil die Messpunkte, die sie zugrunde gelegt haben, nicht richtig sind oder willkürlich ausgewählt wurden oder dass Gutachter, das habe ich auch schon gehabt in anderen Stellungnahmen, da haben sich Gutachter je nach Interessenlage widersprochen. Auch da muss ja dann die Bezirksregierung eine Gewichtung treffen. Und das ist ein Teil meiner Arbeit, darauf hinzuweisen, dass da widersprüchliche Aussagen sind.
Ja, das ist sehr interessant, was Sie da gerade sagen. Und da fällt mir jetzt gerade was auf. Ich hatte also vorgestern bei mir auf meinem Handy eine Information von einer jungen Dame, von einer jungen Mutter, die uns geschrieben hat, dass sie also richtig große Probleme damit hat, dass hier morgens um 6 Uhr und 9, so war die Uhrzeit, Sprengungen durchgeführt worden sind im Salzbergbau. Darüber hinaus jeden Tag natürlich diese Sprengung, immer zu fast den gleichen Zeiten. Und ihre Kinder dadurch jedes Mal wieder aufwachen und sie jedes Mal ihre Kinder wieder beruhigen muss. Kann man sich denn dagegen nicht wehren? Oder können Sie dagegen was unternehmen? Denn das schadet doch sicherlich auch der Gesundheit. Nicht nur der Erwachsenen, sondern ganz besonders der Kinder. Diese Mutter hat dann sich an K&S gewendet und hat K&S eine E-Mail geschickt und hat sich darüber beschwert und hat gefragt, was man denn tun könnte, ob man sowas nicht abstellen könnte. Es erzittert die ganze Wohnung, die Kinder wären permanent wach. Das kann es doch nicht sein. Die Antwort, die dann kam, war, wie zu erwarten, es kam keine Antwort von K&S. Ist das das, was unsere Bürgerinnen und Bürger demnächst erwarten können, wenn der Salzbergbau noch weiter erweitert wird? Ist es wirklich so, dass wenn so ein Genehmigungsbescheid einmal vorliegt vom Bergamt, dass ein Unternehmen wirklich alles das tun kann, was es möchte? Dass es da keine Möglichkeit gibt, dort einzuschreiten? Und hier muss man natürlich dann auch die Aufsichtspflicht des Bergamtes mal hinterfragen, ob die auch in dieser Form überhaupt so wahrgenommen wird. Denn sie ist letztendlich die genehmigende Behörde, die für dieses Tun verantwortlich ist. Die für die Überwachung all dieser Kriterien, die hier eine Rolle spielen, verantwortlich sind. So wie ich es gerade schon gesagt hatte, vom Bergbaubetreiber kam keine Antwort. Das scheint wohl so normal zu sein. Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht?
Da kommt es auf den Genehmigungsbescheid an. Und ich würde mal sagen, Sonntagsruhe ist eigentlich etwas, was immer noch eingehalten wird. Aber im Allgemeinen gibt es Betriebsgenehmigungen für alle Sachen von montags morgens 6 Uhr bis samstags abends 22 Uhr. Und dann ist alles erlaubt. Es gibt keine Nachtruhe in dem Sinne, wie wir die es kennen. Und es gibt auch nicht diese obligatorische Mittagsruhe, von der immer geredet wird, von 1 bis 3. Gibt es alles nicht. Die gehen davon aus, dass das durch ihre Betriebsgenehmigung gedeckt ist. Sie werden immer auch gute Gründe anführen, weshalb sie ausgerechnet an diese Uhrzeit bringen mussten. Und bisher ist eben die Aufsicht für so ein Unternehmen eher gering. Es wäre vielleicht besser gewesen, direkt die Bezirksregierung anzuschreiben und dann darauf hinzuweisen, dass die ihrer Aufsichtspflicht nachkommen müssten.
Ja, Frau Schmidt-Nessmann, dann Dankeschön für die Information und ich werde die dann wohl so weitergeben müssen. Sie sprachen ja vorhin auch über den Klimaschutz und Sie sprachen auch über die Schutzgüter und dabei kam natürlich auch die Sprache auf die Feinstaubbelastung. Also kommen wir nochmal zurück zu unseren Salztransporten hier, die hier tagtäglich Richtung Wesel unterwegs sind. Vielleicht muss man sich wirklich die Frage stellen, ob es richtig ist, dass pro Tag 8000 Tonnen Salz unter Tage abgebaut werden, die dann mit LKWs zur Verladestelle nach Wesel gebracht werden müssen. Früher gab es hier eine Eisenbahn, die fuhr von hier bis zur Mom hier in Ossenberg. Man hat dann das Salz verladen und dann war die ganze Geschichte gegessen. Da ist zwei- oder dreimal am Tag ist diese Diesellok dort gefahren. Die hat kaum was an Emissionen gebracht oder in die Welt gesetzt. Und heute ist es so, dass hier bis zu 300 Lkw jeden Tag die Rheinbrücke in Wesel queren, nach Wesel fahren, nur um das Salz dort zu verladen. Ist das heute im Zeit von Klimawandel überhaupt noch sinngemäß, richtig?
Primär ist es so, dass die Lkw natürlich zu Feinstaubbelastung führen, der hohe Autoverkehr sowieso, aber die Lkws auf jeden Fall. Und es ist ja nicht nur so, dass die Transporte des Salzes weg sind, sondern sie müssen ja auch noch die Leerfahrten zurückzählen, sodass es dann also doppelt ist, die Fahrt. Und das ist natürlich eine hohe Belastung. Je nachdem, wo das alles stattfindet, wenn da noch mehr dazu kommt, ist es natürlich ganz besonders schlimm. Also ich halte das für ein schlimmes Verfahren. Und da wäre es auf jeden Fall wichtig, dass das andere Regelungen eintreten, aber die sind wahrscheinlich hier nicht möglich. Ich selber bin der Auffassung, dass es im Sinne der Ressourcenschonung, das ja auch vom Bundesverfassungsgericht gefordert wurde, dass es da für all die Sachen, für die das Salz gebraucht wird, zum Beispiel die industrielle Verwertung, dass man da auch Alternativen für dieses Salz finden muss, damit das Salz noch unten im Boden bleibt. Ich glaube, dass im Wesentlichen soll Salz gewonnen werden für die Grundversorgung, für die Menschen. Der größte Teil geht aber in die industrielle Verwertung oder in Streusalz.
Ja, das ist das, was ich gerade noch mal ansprechen wollte. Es ist allgemein bekannt, dass 50-60% von den geförderten 8000 Tonnen pro Tag nur alleine in den Streusalzbereich hineingehen. Mit dem Streusalz wird sicherlich nicht das meiste Geld verdient, aber die Masse macht es hier, die Wirtschaftlichkeit des Bergbaubetriebes wahrscheinlich aufrechterhält.
Aber es ist unzulässig, Streusalz zu verwenden.
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was machen wir damit? Viele tausend Tonnen wertvolles Salz werden hier Jahr für Jahr vergeudet. Somit kann man hier nicht von Ressourcen sparen sprechen. Und wir haben hier das gleiche Thema wie bei der Kiesindustrie. Wir haben hier einen ausufernden Ressourcenverbrauch, der eigentlich nicht notwendig ist. Der dazu auch noch verboten ist. Aber wie sagt man so schön, wo kein Kläger, da kein Richter. Und unsere Politik und auch die Kommunen halten sich bedeckt. Billiges Streusalz ist sicherlich immer noch besser wie teures Streugut zu verwenden, wie zum Beispiel in Bayern. Wir transportieren das Salz mit einer hohen Emission von CO2, mit mehr als 600 Lkw-Fahrten, wenn man so will, pro Tag. Auf der anderen Seite streuen wir dieses Salz auf die Straße. Neben den Bäumen, die wir an der Straße stehen haben, nehmen denen die Möglichkeit, vernünftig zu wachsen. Frau Schmidt-Niersmann, ist hier nicht auch der BUND gefragt? Wie sehen Sie das?
Also die Bäume an den Straßenrändern, die leiden durch das Salz ganz erheblich, werden auch geschädigt, dadurch, dass das Salz eben in den Boden eindringt und dass die Wurzeln dann das aufnehmen. Das ist sehr schädlich. Der Schaden ist immens. Streusalz ist verboten. In Bayern wird nicht gestreut. In Baden-Württemberg wird auch nicht mit Streusalz gearbeitet, sondern die haben Granulat und kommen damit bestens zurecht. Und nachdem jetzt auch für den Niederrhein gilt, dass Winterreifen aufgezogen werden müssen auf die Autos, hatte ich eigentlich gedacht, dass die Streusalzproduktion nicht mehr so erforderlich ist. Und wenn ich das so richtig überblicke, haben ja auch die Salzgewinnungsfirmen erhebliche Halden aufgefüllt mit Streusalz. Also da wäre jetzt ja eigentlich nicht mehr der Punkt, wo man besonders viel noch produzieren müsste. Ich weiß nur, dass gerne alle Lagerstätten ausgebeutet werden wollen. Es ist offensichtlich so, dass alle Salzgewinnungsfirmen daran Interesse haben. Und ich denke, da muss einfach ein Umdenken erfolgen.
Aber kommen wir nochmal zurück zum Salzbergbau. Also Sie sind auch sicherlich der Meinung, dass der Salzbergbau, wenn er denn wirklich betrieben werden muss, weil wir eben diese Ressource hier nutzen müssen, für ganz bestimmte Dinge, für wichtige Dinge, aber nicht eben halt für den Bereich, dass man das Zeug auf die Straße streut und nur um eine Gewinnmaximierung für die Aktionäre zu erzielen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Was kann man denn von Seiten des BUND denn noch tun? Ich meine, wir haben hier jetzt als Bürgerinitiative hier, wenn ich da mit dem Thorsten Schäfer spreche, eigentlich ja gar keine Möglichkeiten, in irgendeiner Form dagegen zu klagen. Ist der BUND in der Lage, Klagen durchzuziehen? Sogar so weit sehe ich, dass hier ja das Grundgesetz mit ins Spiel kommt. Hier wird unter den Häusern der Menschen Salz abgebaut. Das Eigentum der Menschen wird beschädigt, deren Gesundheit wird beeinträchtigt. Das sind doch alles Sachen, die eigentlich im Grundgesetz stehen, dass das nicht geschehen darf. Aber trotzdem wird es gemacht, mit einer Ausnahme, mit einem sogenannten Bergrecht, das meiner Meinung nach über dem Grundgesetz steht. Und das darf schon gar nicht sein, oder?
Also, aus meiner Sicht ist das so. Aber man muss wirklich sagen, Bergrecht ist ein altes, überführtes Recht. Das gab es schon im Mittelalter und es ist immer weiter fortgeschrieben worden. Und Tatsache ist, Bergrecht bricht alles. Wasserrecht und alles andere hat dann keine Rolle zu spielen. Da muss ein Umdenken erfolgen. Also bisher war, gibt des Königs, was des Königs ist, war so damals immer der Grundsatz. Und aus der Zeit stammt auch das Bergrecht. Der Abbau von Materialien oder Mineralien, eben alles das, was wertvoll im Boden ist, das sollte dem Staat gehören. Und daraus hat sich alles andere abgeleitet. Ich denke aber, dass das ein überkommenes Recht ist. Und was die Klagemöglichkeiten des BUND angeht, wir haben die Möglichkeit zu klagen. Wir sind als Umweltschutzverband klageberechtigt. Aber der BUND klagt natürlich nicht, wenn die Klage nicht gewinnbar ist. Also es wird immer eine mehrstufige Prüfung erfolgen. Unter anderem, wie wird die Klage finanziert? Klagen ist teuer. Klagen vor dem OVG kostet richtig viel Geld. Und wir sind hier im Bereich des OVG, des Oberverwaltungsgerichts. Und da braucht man eigene Gutachter, man muss Anwälte bezahlen. Und da prüft man erst recht die Erfolgsaussicht einer Klage. Ja, und das wird dann regelmäßig auch gemacht. Das heißt, es ist wichtig, im Vorfeld, wenn der Erörterungstermin stattfindet, schon so weit vorbereitet zu sein, dass man dann auch im Erörterungstermin spätestens sagen kann, welche Punkte wichtig sind und dass der Bescheid so abgefasst wird, dass die Schlupflöcher, die jeder Antragsteller hat, möglichst dicht gemacht werden. Dass also in den Genehmigungsbescheid dann letztendlich die Sachen aufgeführt werden, die einem wichtig sind. Und was den Bedarf angeht, da gibt es eine interessante Studie des Bundesumweltamtes und das hat gesagt, dass eine wissenschaftliche Grundlage eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Das wäre jetzt mein Rückschluss. Die sagen, Bedarf darf sich nicht mehr am Markt orientieren und zwingend notwendig ist, eine Substitution einzubauen. Das ist eben auch das, was das Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts sagt. Also man muss prüfen, inwieweit Ressourcen abgebaut werden. Man muss gucken, dass man andere Materialien oder ähnliches, andere Verfertigungsverfahren, was auch immer, dann mit in Betracht zieht. Und es darf nur der heimische Verbrauch berücksichtigt werden. Also hier Salz zu fördern und irgendwo anders hin zu befördern, wäre dann auch nicht möglich. Aber das ist ja hier beim Thema Salz nicht so.
Das heißt also, Sie wären vielleicht in der Lage, eventuell der Bürgerinitiative da noch einige Tipps zu geben, was man denn wo machen könnte.
Also ich bin mit der Bürgerinitiative im regen Austausch, glaube ich. Und wir haben auch schon öfters zusammengesessen. Und ich denke, das ist ein fruchtbares Geben und Nehmen, weil ich nicht vor Ort wohne und daher aus eigener Anschauung nicht viel sagen kann. Ich wohne auf der rechten Rheinseite, da ist das mit dem Salzabbau eher weniger.
Ja, wenn wir die Frage jetzt weiterspinnen, es gibt ja ein neues Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was ganz klar aussagt, und zwar im Rahmen des Klimawandels, dass die heutigen Tätigkeiten und Schäden und deren Kosten nicht auf die zukünftigen Generationen überschwappen dürfen. Also die dürfen damit nicht belastet werden. Trifft das auch für den Bergbau zu?
Also das Bundesverfassungsgerichtsurteil ist ja noch relativ frisch. Ja. Es hat sich auch noch nicht so in die Verwaltungsköpfe manifestiert. Und man muss daran arbeiten, um zu gucken, wie sind Genehmigungsbescheide in Zukunft aufgebaut. Und das Bundesverfassungsgerichtsurteil sagt ganz klar, zukünftige Generationen dürfen nicht mit der Beseitigung von Umweltschäden belastet werden, die wir jetzt machen. Das heißt, wir müssen ab jetzt spätestens darauf achten, dass wir keine Belastungen mehr für die Zukunft produzieren. Und ich denke, da ist noch sehr viel Spielraum nach oben, um das hinzukriegen.
Nur da haben wir natürlich ein Problem. Nach 30 Jahren ist die Haftungspflicht weg nach dem BGH.
Ja, aber wir reden ja jetzt hier nicht über BGH, sondern wir reden hier über Bundesverwaltungsgerichte und wir reden auch vor allen Dingen über ganz andere, also wir reden über andere Rechtswege. Und ich glaube aber, wir müssen auch viel mehr in das Bewusstsein der Menschen hier kriegen, sowohl der Politiker als auch der Leute, der Bürger hier, als auch der Firmen, die hier tätig sind, dass man das als gesamtes Problem sehen muss. Und es ist nach wie vor so, dass Genehmigungsverfahren laufen oder betrachtet auf eine einzelne Maßnahme. Und diese einzelne Maßnahme darf dann gegen bestimmte Vorgaben nicht verstoßen. Wenn Sie ein Verfahren nach Bundesemissionsschutzgesetz haben, dann muss die TA Luft beachtet werden, zum Beispiel. Nur so als Beispiel jetzt. Da ist es dann so, dass es da immer diese Irrelevanzschwelle gibt von 3%. Das heißt, das, was das neue Werk an Ausstoß hat, darf 3% der Hintergrundbelastung nicht überschreiten. Nun muss man aber sehen, dass wir hier natürlich eine hohe Hintergrundbelastung haben. Das heißt, alle Sachen, die wir hier bauen, die sind immer unter den 3%. Wogegen, wenn Sie nach Bayern oder nach Baden-Württemberg fahren, das sofort gecancelt wurde, weil die Hintergrundbelastung gar nicht da ist. Wenn man das polemisch und verkürzt sagen wollte, da wo viel Dreck ist, darf noch mehr hin. Und allein dieser Gedanke, der muss mal aufgebrochen werden. Man darf nicht mehr nur jede einzelne Maßnahme sehen. Man muss gucken, was ist da schon alles da und macht es Sinn, da aus wirtschaftlichen Interessen, ich kann die Firmen alle verstehen, die solche Sachen beantragen, aber macht es Sinn, dann solche Sachen da auch noch dazu noch on top drauf zu packen? Und da denke ich, wenn man nach dem Verursacherprinzip handelt, dann würden auch Firmen für solche Probleme Rückstellungen bilden müssten, die das Ganze in der Höhe wahrscheinlich unwirtschaftlich macht. Das heißt, wir würden viel mehr schaffen können, wenn wir nachhaltiger denken könnten.
Ja, wir hatten ja vorhin als Stichwort Umwelt, Klimaschutz und Auswirkungen. Sind Sie der Meinung, hier im Bergbaugebiet, hier sind wir sicher und steht dieses unfassbare Schicksal wie an der A vielleicht auch ins Haus irgendwann mal?
Ich bin der Auffassung, dass uns das hier durchaus passieren kann, denn Starkregenereignisse, die zu der Flutkatastrophe geführt haben, die sind bei keiner Berechnung überhaupt jemals beachtet worden. Weder an der A noch an der Erft noch hier am Niederrhein. Und wir leben in einer Senke und die Senke wird immer tiefer, weil ja immer mehr abgebaut wird. Die natürlichen Sperren, die es im Boden gibt, die sind auch nicht mehr da durch den Abbau, sowohl beim Kies als auch jetzt durch den Salzbergbau. Und natürlich wird es noch weitere Bergsenkungen geben, das ist ganz unbestritten. Und diese Landschaft wird in 100 Jahren sicherlich nicht mehr so sein, wie sie jetzt ist, wenn es in dem Maße weitergeht.
Also wir sind ja jetzt hier bei uns im Bergbaugebiet und hier im Bergbaugebiet haben wir nun auch das Problem der Deiche und hinter den Deichen wohnen Menschen. Und wenn der BUND sich für Menschen einsetzt, dann müsste auch der BUND sich dafür einsetzen, dass wir hier auch weitgehend geschützt werden. Wie sehen Sie das?
Das ist richtig. Also auch ich sehe den Schutz der Menschen. Es ist so, bei jedem Genehmigungsantrag, den ich bekomme, muss ich 7 Schutzgüter prüfen. Und da gibt es die Beeinträchtigung des Menschen, besteht dann im Wesentlichen aus gesundheitlicher Beeinträchtigung. Vermögenswerte, Immobilien oder Ähnliches spielen eine untergeordnete bis gar keine Rolle. Aber die Gesundheit des Menschen kann durch vielerlei beeinträchtigt werden. Das können Lichtemissionen sein, das kann Schall sein, das Lärmbelastungen, Staubbelastungen. Staubbelastungen sind ja gerade die Belastungen, die so zum Beispiel besonders gefährlich sind, weil man den Feinstaub einfach nicht sieht.
Nun stehen bei uns einige Deicherneuerungen an. Die technischen Berechnungen der Deiche und der Deichgeometrien sind schon vor einigen Jahren gemacht worden. Und nun fehlt in diesen Planungen die Berechnung für den Starkregen. Auch das Planfeststellungsverfahren bei der Erweiterung des Salzbergbaus steht an. Man kann also nicht mehr davon ausgehen, dass die Aussagen, unsere Deiche sind sicher, die auf dem Scoping-Termin zur geplanten Erweiterung des Salzabbaus Ende 2019 gemacht worden sind, dem aktuellen Stand entsprechen. Hier muss dringend nachgebessert werden zum Schutze der Bevölkerung. Es ist zu wünschen, dass der BUND ein Auge darauf hat, dass zum Schutze der Menschen dieses nachgeholt wird oder Projekte wie die Erweiterung des Salzabbaus, die das Gefahrenpotenzial für die Menschen hinter dem Deich deutlich erhöhen, vielleicht sogar in Frage stellt. In den 90er Jahren habe ich auch schon Radio gemacht und da hatten wir uns einmal auch mit dem Deichverband beschäftigt. In diesem Zusammenhang haben wir dann im Internet gesurft, wir, das war Dieter Heiders und ich, und wir haben dann eine Information gefunden, die uns erstmal geschockt hat. Diese Information kam von der TH Aachen und war in Zusammenarbeit erarbeitet worden mit einem Institut in Groningen bzw. mit einer Universität in Groningen, glaube ich, war es. Und da konnte man sehr deutlich sehen, was passiert, wenn verschiedene Szenarien hier am Rhein zwischen Duisburg und auch zwischen den Niederlanden der Deich bricht. Beziehungsweise wenn in den Niederlanden die Zwischendeiche gesprengt werden, weil beispielsweise Amsterdam, ja, ich sage es mal auf gut Deutsch gesagt, absäuft. Man sah, wie das Wasser hier in den Niederrhein hineinfloss und es waren Studien dabei, die von sogenannten Kollateralschäden sprachen. Diese Kollateralschäden waren zum Teil drastisch. Als Kollateralschaden wurden auch die Toten angegeben, die man erwartet. Diese Zahlen waren so hoch, dass ich sie hier gar nicht bekannt geben möchte. Ist Ihnen da was von bekannt gewesen?
Nein, ich habe diese Information bisher in keiner Antragsunterlage gesehen. Die gibt es nicht. Aber das ist eigentlich auch etwas, was einem der gesunde Menschenverstand sagt. Ne? Wir liegen tief und die Deiche werden zwar immer wieder ertüchtigt. Das, was jetzt gemacht wird, ist eigentlich nachbessern, so gut man kann.
Wir haben ja demnächst den Erörterungstermin von den Probebohrungen. Das ist ja schon gelaufen. Ja, die Probebohrungen in der Hees, die ja nun eigentlich auch über ein Planfeststellungsverfahren hätten laufen sollen, sind ja jetzt abgelehnt worden, weil ja nur um 1 Zentimeter sich der Boden in diesem Bereich senkt. Aber mit dem neuen Plan, der jetzt kommen soll, dem neuen Planfeststellungsverfahren, was wahrscheinlich zur Offenlegung kommt im Februar oder März, das weiß man noch nicht so genau, da kann man doch dann schon ganz gewisse Dinge einreichen, die einen dort nicht gefallen, in Anführungsstrichen, wo man eben halt dann Ressentiments zu hat. Kann man da mit Ihrer Hilfe rechnen?
Also das ist ein neuer Rahmenbetriebsplan, den die verschiedenen Salzbergbautreibenden einreichen. Und natürlich muss jeder Bürger überlegen, inwieweit er persönlich betroffen ist und sollte da auch eine Stellungnahme abgeben. Da werden wir als Umweltverbände ebenfalls beteiligt und ich würde dann eine weitreichende Stellungnahme abgeben, weil nicht nur meine persönliche Betroffenheit eine Rolle spielt, sondern es ist allgemein so, dass ich da größere Rechte habe als das, was man den Bürgern zubilligt, weil ich zum Beispiel auch andere Belange mit berücksichtigen kann.
Macht es Ihrer Meinung denn auch Sinn, überhaupt zu sagen, ja, ich fühle mich deshalb betroffen, weil mein Haus so langsam zusammenbricht oder weil ich eben halt gesundheitliche Schäden für mich und meine Kinder befürchte, wenn da drunter geknallt wird, geromst wird und gemacht wird?
Also die gesundheitlichen Beeinträchtigungen spielen auf jeden Fall eine Rolle. Die muss man auch benennen und man muss das auch begründen. Und die Vermögenswerte, die verloren gehen, die spielen leider keine Rolle. Das ist leider so. Aber die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die Schallemissionen, die Vibrationen, die stattfinden, der Lärm insgesamt, also alles das, was persönlich gesundheitlich beeinträchtigend ist, kann man anwenden. Und das sollte man unbedingt tun. Jeder Einzelne, selbst die Mutter für die schwangere Frau für ihr ungeborenes Kind oder wer auch immer, jeder kann einwenden. Und das ist auch wichtig, das zu tun.
Das heißt also auch in dem Sinne, dass die Verunreinigung des Grundwassers auch da eine Rolle spielt?
Natürlich. Grundwasser ist ein Lebensmittel, was essentiell ist. Und wenn Ihr Wasser beeinträchtigt ist, müssen Sie das sagen.
Frau Schmidt-Niersmann, wir kommen nun langsam zum Ende unserer Radiosendung. Aber ich habe noch eine Frage und bitte um eine kurze Antwort. Was halten Sie von dem Schlagwort von der Industrie und auch von den Politikern, dass hier viele Arbeitsplätze geschaffen werden? Wie ist da Ihre Antwort? Als Politikerin? Ist das ein Argument? Ein Argument, das alles erschlägt? Ich denke, persönlich, das ist eine offensichtliche Schutzbehauptung. Wie sehen Sie das?
Genau. Also da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Sehe ich genauso. Also eine Begründung für diese Behauptung, dass ja hier Arbeitsplätze geschaffen werden, im ungewöhnlichen Maße, die ist eigentlich jeder bisher immer schuldig geblieben. Weil man müsste eigentlich dann dagegen rechnen, wie viele Arbeitsplätze durch die Schädigung anderer Bereiche dann wegfallen. Nur dann würde das einen Sinn ergeben. Wenn ich sage, ich habe jetzt hier 120 Arbeitsplätze, aber wenn dann gleichzeitig Plätze wegfallen, weil landwirtschaftliche Flächen nicht mehr bewirtschaftet werden können oder aber andere Bereiche hier, andere Industriebereiche hier am Niederrhein einfach nicht mehr so arbeiten können wie bisher, dann muss man die auch dann abziehen oder dagegen rechnen und dann ist das wahrscheinlich etwas anders. Aber diese Berechnung habe ich bisher noch nicht angestellt. Also das müsste man dann vielleicht hat jemand eine Idee und kann sich bei mir melden, wie man das am besten ausrechnen kann und wo ich vor allen Dingen die ordentlichen Quellenangaben habe.
Nun darf ich mich bei Ihnen, sehr geehrte Frau Schmidt-Niersmann, und dem Bund recht herzlich für dieses Interview bedanken. Und wie versprochen, weisen wir nochmals auf die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zur Ortsgruppe Moers, Bund Wesel hin. Liebe Hörerinnen und Hörer, nutzen Sie die Homepage www.bund-wesel.de. Dort können Sie dann den Kontakt jederzeit aufnehmen. Das war eine Sendung des Bürgerfunks der VHS aus Rheinberg. In der Moderation hörten Sie Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte. Alle diese Informationen, die Sie jetzt gerade gehört haben, können Sie auch abrufen unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Ich sage Tschüsskes und auf Wiederhören. Danke, dass Sie zugehört haben. Vielleicht hören wir uns ja im nächsten Monat wieder, zur gleichen Zeit, immer am zweiten Freitag im Monat um die gleiche Uhrzeit, 20:04 Uhr. Tschüsskes und auf Wiederhören.